Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche. Mit eurem Host Jochen Siegert.
Die Banking Exchange ist zurück. Diesmal unter dem Motto Bags of Change. In einer Welt im Wandel bietet die Banking Exchange den Raum, um Banking neu zu denken. Am 18. und 19. September in Frankfurt diskutieren wir, wie innovative Technologien die Finanzindustrie revolutionieren. Sei dabei, wenn führende Köpfe der Branche über Themen wie die Rolle der Banken in der europäischen Transformation, neue regulatorische Spielfelder, die Zukunft des digitalen Bankgeschäfts und die Herausforderungen der AI-Integration im Banking sprechen. Wir sind anders. Diese Überzeugung treibt uns weiterhin an. Erlebe also eine Konferenz voller spannender Diskussionen, vielfältiger SprecherInnen und wertvoller Dialoge. Sichere dir jetzt dein Ticket auf www.banking-exchange.de und werde Teil unserer innovativen Gemeinschaft. Die Bags of Change, der Treffpunkt der wichtigsten Köpfe der deutschen Bankingbranche.
Hallo und herzlich willkommen beim Fintech-Podcast von paymentbanking.com. Ich habe heute einen alten Podcast-Gast hier im Podcast, nämlich Chris Pirkner von Bluecode und M-Pesa. Hallo Chris.
Hallo, freut mich sehr, Jochen, danke.
Ist es eigentlich richtig ausgesprochen, M-Pesa oder M-Psa?
M-Psa, die M-Pesa, das wäre dann eher Richtung Afrika,
Kenia. Okay. Dann M-Psa, gut. Wir hatten dich ja, ich glaube, zusammen mit André, wenn ich mich recht erinnere, vor ein paar Jahren im Podcast zum Thema Bluecode und Expansion außerhalb von Österreich, ersten Bankpartnerschaften. Wollen einmal ein Review machen, wo steht ihr eigentlich? Und es gibt ein paar interessante News, die du mit uns teilen wolltest, hinsichtlich der Zusammenführung, Stichwort Roaming, von lokalen QR- und Barcode-basierten Zahlverfahren in Europa. Da hatten wir ja schon dich auf dem Fintech-Triple, auf der PEX in diesem Jahr gehabt zu dem Thema. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weshalb ich gesagt habe, komm, lass mal einen Podcast machen, A, Review und B, Update, weil bestimmt der eine oder andere, der jetzt nicht bei der PEX war, da auch ein starkes Interesse hat. Bevor wir anfangen, kannst du dich noch ein bisschen erst nochmal vorstellen? Du hast ja auch eine illustre Startup-Background, bevor du in dieses komische Payment-Thema reingekommen bist. Also kannst du ein bisschen kurz sagen, was du vorher gemacht hast und dann quasi ein Recap seit dem letzten Podcast.
Sehr gerne. Und richtig, ich bin eigentlich nicht aus dem Payment. Ich habe da ganz klassisch als in Wien aufgewachsen, in der Schweiz, dann Finanzen zwar studiert, aber hätte dann einen vernünftigen Job machen sollen. Also es ist mir nicht gelungen. Und ich wurde dann in San Francisco, habe ich meinen ersten Startup gemacht. Das war wenige Monate vor der Dotcom-Blase platzen im 1999. Das heißt, ich habe eigentlich seit dem fertigen Studium war ich immer in Tech-Startups und war dann circa 12 Jahre in den USA. Ich habe dort in den ersten Startup war im Bereich digitale Musik. Da ging es dann darum, ein Formatwechsel in der Musik von CD auf Files, wie die Industrie mit diesem Formatwechsel umgeht. Und da haben wir dann Technologie geschrieben, amateurhaft und völlig grün hinter den Ohren. Aber wir haben dann Musikerkennung, vielleicht du kennst sicher Shazam, ja. Da habe ich mit einem Kollegen den Algorithmus geschrieben, wir haben den dann patentiert, wir haben den dann lizenziert an die großen Player, auch an Shazam, und haben Playlisting gemacht mit Apple, den iTunes Genius Mix. Apple war immer mein größter Kunde. Also das war Tech-Startup-Experience. Und dann Glück gehabt bei der Nummer, dann geexited. Und dann kam Video, ein digitaler Video-Startup. Die gingen auch durch einen Format-Change. Also du wirst sehen, das wiederholt sich jedes Mal. Von DVD auf Streaming damals. Und da haben wir dann mit 100 Leuten oder was das war, die größte Videodatenbank gebaut. Weil die einzige Videodatenbank, die es gab, war die von Amazon. Die IMDb. Mhm. Dann haben wir den All-Media-Guide gebaut, meine Güte, und jeden Film geschaut, der jemals rauskam, jedes Game gespielt, jede CD gehört. Und das haben wir dann lizenziert an die Industrie, unter anderem auch wieder an Apple, Google und Microsoft, aber vor allem an Netflix. Und das war spannend zu sehen, wie die den Formatwechsel Video zu sich geholt haben. Das heißt, die haben dann einfach eine bessere User Experience und Customer Journey gebaut, neues Geschäftsmodell und ja, schau, wo die heute sind. Das war Video, das war dann auch Glück gehabt. Dann kam nochmal was, auch im Bereich Video Distribution und Inline Ads. Da hat man dann noch ein letztes Mal Glück und jetzt machen wir Payment. Und Payment ist auch durch Irrtümer und Zufälle da reingerutscht. Aber es fühlt sich sehr ähnlich an. Es ist wieder ein Formatwechsel. Also von der Karte ins Phone. Und jetzt wird's, es ist schon lange spannend und es bleibt spannend und es, glaube ich, es wird noch spannender. Nämlich, wie zahlt, jetzt nehmen wir mal den Europäer, aber auch weltweit, wie zahlen die Leute in 5 Jahren, in 10 Jahren? Wer hat die Daten? Wer hat das Geschäftsmodell? Wie funktioniert's? Und das sind meine alten Kunden, die Google, die Apple, das sind immer noch die Besten bei den Dingen. Und darum macht's Spaß, jetzt da auch in der Branche zu sein und zu schauen, ob in diesem Formatwechsel vielleicht wir auch mitmachen können mit unseren Partnern, um eine Rolle zu spielen, weil es ist doch ein sehr wichtiger Use Case. Und ja, da bin ich jetzt quasi im Bereich Mobile Payment.
Das ist lustig. Wir haben da so eine kleine Gemeinsamkeit in der Vergangenheit, weil auch ich war in der Musikindustrie. Also ich habe noch zu Studienzeiten Technomusik produziert und hatte sogar überlegt, in die Industrie einzusteigen und hatte auch ein Jobangebot von einer Company, von einem Startup, was mittlerweile dann auch nicht mehr existiert, aus dem Bertelsmann-Konzern, die Digital Rights Management in diesem Formatwechsel gemacht hat. Mhm. Hätte da noch New York gehen sollen. Und es war alles super, New York und Co. Aber es war in diesem alten, klassischen Bertelsmann Music Konzern und ich habe dann nicht dran geglaubt, dass der Konzern so innovativ ist im Kontext Napster und Co., die zu der damaligen Zeit eigentlich das alles geführt haben und bin dann schon ganz früh in diese Payment-Industrie per Zufall reingekommen.
Das heißt, ich folge dir hier, weil Bertelsmann war auch einer meiner größten Kunden in der ersten Firma, lustigerweise auch mit CD Now damals noch.
Ja.
Und dann, wie die Blase geplatzt ist, und das kommen wir dann eh wahrscheinlich wieder zum Thema Großkonzern, wie die Blase geplatzt ist, haben die als Erste angerufen, obwohl bestehende Lizenzverträge da waren, 3-Jahr-Verträge, war: Chris, we love you, we love your team, but this internet thing is dead.
Genau.
Sie fahren das CD-Now runter, das war's, Amazon hat nicht aufgegeben und here we go. Aber genau. Dann war Bertelsmann Musik dann schnell zugesperrt und fertig aus Ende. Ja.
Genau, ich weiß noch, ich hatte ein Interview am Times Square im Bertelsmann Tower und fragte, was sie denn gegen Napster machen, die Head of Innovation, und sagte, ja, das mit dem Napster, das ist alles nicht so relevant. Wir machen jetzt Copyright-Schutz auf die CDs, damit die nicht mehr gerippt werden. Und ich so, das ist eure Antwort. Ja, natürlich. Und ich so, okay. Danke.
Sehr spannend, ja.
Ja, dann lassen wir mal über Payment sprechen. Jetzt hast du ja lange an Blue Code gearbeitet, du hast sehr viele Kooperationen auch in Deutschland gemacht, insbesondere im Sparkassenumfeld. Ich weiß, ihr seid bei der Müller-App hinten dran für die Müller-App im Payment. Was ist denn jetzt seit dem letzten Podcast passiert?
Super, ja. Es hat dann genauso naiv begonnen, Blue Code, wie die anderen Dinge, weil immer, wenn man in einem Formatwechsel oder in einer Tech-Disruption ist, weiß man halt, also ich weiß dann nicht genau, wie es ausgeht. Man hat eine Vision, wie es geht, aber dann kommt die Realität. Sprich, wir haben bei Blue Code dann auch gesagt, Formatwechsel ist eine Riesenchance für die bestehenden, jetzt in diesem Fall Banken in Europa, weil wir jetzt in Europa zurückgekommen bin, da wirklich einen Unterschied zu machen. Das ist die Chance. Wenn das Format wechselt, geht ein Fensterchen auf. Weil die einzigen Regelwerke, du weißt, jeder Zuhörer hier, die entscheiden, wie heute Geld von A nach B kommt, im großen Stile und im grenzüberschreitenden Stile, ist die Visa, die Mastercard, die Diners, die Amex, die UnionPay und die JCB. Und dann kommt mal lange nichts. Ja? Und da war dann die Idee, Formatwechsel steht an. Jetzt müsste man ein neues Regelwerk im Sinne der europäischen Banken schreiben. Und da haben wir dann Blue Code gegründet, richtig, wo jeder, der eine Lizenz hat, ein Zahlungsinstrument herauszugeben als Issuer oder es zu vertreiben als Acquirer beitreten kann. Wir haben im Regelwerk dann vorgesehen, dass das diesmal transparent und fair ist, sprich, wir haben keine Scheme-Fee in diesem Konstrukt, können auch nie eine einführen. Das war einer der wichtigen Dinge, die wir eingebaut haben, damit eben diese Transparenz und ökonomische Fairheit da ist. Das heißt, das läuft nach deutschem Recht, Gerichtsstand Frankfurt. Wir haben nicht die Mehrheit im Regelwerk Board. Wir können nicht im März und Oktober einen Member Letter schreiben und die Schemes anpassen. Not possible. Wenn es jetzt nicht im Papier steht, kommt es auch nie. Das war ökonomisch einer der Dinge. Dann technisch haben wir schnell die Dinge gebaut, mit SDKs, also dass das andere Leute einbauen, unsere Partner. Das ist meine Erfahrung aus Kalifornien. Die Kundenreise ist das Wichtige. Sprich, eine Blue Code Bank sollte das schnell in die eigene App einbauen, damit die Kundenreise nicht verliert. Und das dritte war dann noch als Blue Code die Daten, dass wir da gesagt haben, Blue Code ist Datenschutzgrundverordnung anonym und hat niemals einen Namen, eine IBAN, eine E-Mail, damit wir auch da unseren Bankmitgliedern sagen können, ihr habt die Kundenreise, ihr habt die Daten und ihr habt ein Einnahmenpotenzial, wo ihr nicht über die Jahre ausgenutzt werden könnt. Das war die naive Idee. Das heißt, so hat es begonnen. Wir haben 400 Bankmember jetzt, ca. 390 Issuer, ca. 10, 12 Acquirer, sind live in Deutschland, Österreich. Und richtig, was hat funktioniert, was nicht? Du wolltest Update. Der Update ist, auf der Händlerseite sind wir sehr positiv überrascht und sehr dankbar, wie du gesagt hast, dass die Rewe International in Österreich mit Jö das eingebaut hat in die Händler-App, dass der Müller das eingebaut hat in die Müller-App, dass der Kaufland jetzt mit der Schwarzgruppe, Kaufland Pay ist Blue Code. Ja? Mhm. Das heißt, auf der Händlerseite sehen wir diese Verzahnung von Loyalty und Payment mit der Hilfe unserer Plattform sehr gut. Das ist das, wo die Transaktionen herkommen, ja? Also aus diesen Apps, weil der Händler seine Stammkunden motiviert, da mitzumachen. Es hat nicht immer perfekt geklappt, sagen wir mit der Bankseite. Da war unsere naive Idee, dass Banken das genauso in die Banking-Apps integrieren, sich die Kundenreise holen und dann zusammen Bank und Handel hier ein neues Netz hochfahren im Sinne Europas. Das war so die Idee. Also ja, wir sind gut weit gekommen, vor allem auf der Händlerseite, auf der Bankseite auch sehr dankbar den 390 Membern, aber es müssten Tausende sein, um wirklich ein flächendeckendes Grid zu kreieren.
Ja, ich weiß noch, ich war beim letzten Podcast etwas skeptisch, einfach aus Erfahrung mit den Banken, dass das nicht so ein Home Run ist. Ich glaube, ich habe es irgendwie ein ganz dickes Brett genannt.
Ja, genau.
Aber jetzt hast du ja mit Blue Code, du hast ja gesagt, deutsch-österreichisch, nur einen kleinen Dot auf dieser Landkarte, auf der paneuropäischen Landkarte. Und so wie es jetzt diesen blauen Dot gibt in Deutschland-Österreich, gibt es ja dann den, ich weiß gar nicht, den Twin-Dot, welche Farbe der hat, den Swish-Dot, den Bizum-Dot und insbesondere auch im gleichen Verfahren mit Alipay, die aus China kamen. Wie habt ihr diese Probleme, diese starke Fragmentierung gelöst? Weil das ist ja aus Sicht des Händlers auch nicht wirklich toll, dass ich in jedem Land ein eigenes Verfahren integrieren muss.
Ja, ist genau richtig. Das heißt, in den Jahren, wo wir das schon machen, muss man sich nur umsehen, wie machen das andere Länder, wie machen sie es teilweise besser oder schlechter. Und du hast recht, 10 andere Systeme in Europa haben doch mehr oder weniger über die Jahre begonnen, ihr eigenes Netz hochzufahren. Die guten Beispiele hast du genannt. Die Twint, absolut beeindruckend. Letztes Jahr 400 Millionen Transaktionen. Das werden dieses Jahr noch einmal 30-40% mehr. Also die haben es richtig gemacht, sage ich mal. Nämlich alle Banken, alle Acquirer, die Top-Händler, Use Cases, die besser sind, das ist das Wichtigste, als die Alternative, sei es beim Parken, sei es beim Peer-to-Peer, sei es beim Spenden. Also die haben es richtig gemacht, die Checkboxes haben da doch fast 10 Jahre da jetzt schon dran und jetzt ist das Ding ein Powerhouse. Ähnlich in Schweden natürlich, wenn 90% der Bevölkerung Swish nutzt oder Vipps in Norwegen, Mobile Pay in Dänemark, Blick in Polen ist auf dem gleichen Weg, ich glaube jetzt 25 Millionen Nutzer. Bizum in Spanien macht da viel Fortschritt. Also 10 Stück gibt's, insgesamt 100 Millionen Europäer zahlen mit ihren Domestic Solutions. Und da haben wir dann mal über die Zeit die ersten angerufen gehabt. Also vor 3 Jahren waren das 7 Stück. Das war die Nordics, Twint, Portugal und so. Und haben diese EMSA gegründet. Und die EMSA hat als Ziel, erstmal zu lernen. Wie macht das jeder? Was hat funktioniert bei euch und was hat nicht funktioniert? Also was war der Rezept, ein Mobile Payment Scheme vom Ground Up hinzubekommen? Und dann natürlich, wie wäre es, wenn wir einander die Netze öffnen, damit wir auch im Ausland jeder von uns zahlen kann? Das heißt, also, die Analogie ganz stark zur europäischen oder auch weltweit jetzt SIM-Karten-Roaming-Idee. Ein Carrier öffnet das Netz für den anderen. Ja, und so entsteht juristisch, technisch und kommerziell ein flächendeckendes Netz. Das ist die Vision. Das war der Emser Start. Ja.
Also letztendlich das Problem lösen, dass ich jetzt, bleiben wir mal Twint, in der Schweiz wunderbar bezahlen kann, aber sobald ich an die Grenze komme, muss ich wieder andere Zahlmethoden nutzen, sei es Apple Pay, Karte. Ich habe vielleicht auch größere Auslandseinsatzaufschläge auf meine Zahlmethode und diese Probleme, die ja quasi in jedem Land existieren. Sobald ich an die Grenze komme, das kennen wir auch mit der Girocard in Deutschland, da ist ja häufig auch so, dass es dann vorbei ist, dass ich dann nicht weiterkomme. Und bei der Girocard, da kennen wir es auch, da gibt es dann das zwar das Scheme mit Maestro, um dieses Problem zu lösen. Und ihr habt dann dieses Problem gelöst und ich finde das Bild mit Roaming sehr, sehr gut für diese QR-Code, Barcode-basierten Zahlverfahren.
Genau, und jetzt aber, wir sind ja im Payment-Talk, da hat es genug, sagen wir, Payment-Nerds unter uns. Was wir anders machen, ist wie folgt. Wenn du auf der Girocard noch die Mastercard-Debit oder die Visa-Debit drauf hast, nennt man das in der Branche ja Co-Badging.
Ja.
Heißt aber nur eines, wenn ich in Heilbronn die Girocard tappe, dann ist es eine Girocard-Girocard-Transaktion. That's it. Wenn ich nach Kitzbühel Skifahren gehe mit der Girocard, dann weiß der Kitzbüheler Skilift nichts von der Girocard, mal in dem Fall. Und ja. Dann kickt die Mastercard oder Visa rein. Das ist aber dann eine Mastercard-Transaktion von Anfang bis zum Ende.
Ja.
Also A oder B.
Ja.
Die Roaming-Nummer ist leicht anders. Die Roaming-Nummer ist wirklich so wie im Telefon-Roaming. Im Telefon-Roaming nehme ich meinen Vodafone-Vertrag aus Deutschland und wenn ich nach Spanien gehe, dann nutze ich lediglich das Telefon España-Netz. Ich als Kunde sehe auf meinem Vodafone-Vertrag 5 Minuten in Spanien. Das ist für mich ist das wie zu Hause. Also ich nutze nur das Netz. Das ist ein subtiler, aber unglaublich mächtiger Unterschied. Das heißt, Payment-Roaming würde auch bedeuten, wenn ich jetzt die Bluecode-Kamera nehme und ich scanne einen QR-Code in Italien von Bancomat Pay, dann wird hinter den Kulissen der Bluecode-Server sagen, ich kenne diesen QR-Code nicht. Der kommt nicht von mir. Der schickt den dann an diese EMSA-Infrastruktur, diese EMSA-Bridge nennen wir sie. Die Bridge weiß aber, der kommt aus Italien. Ich erkenne das am QR-Code-Format. Schickt das standardisiert nach Italien ans EMSA-System, ans Bancomat-System. Und Bancomat sagt, okay, das ist Acquirer Netz Nexi. Ich gehe mal nachfragen, worum es geht. Und jetzt geht's eben spannend. Der Netz Nexi muss nichts ändern. Der kriegt einen Request von dem Server von Bancomat, wie immer. Dort steht dann drin MCC-Code, Gastro, 5 Euro etc. Das heißt, ich als Bluecode-Kunde sehe den Namen des Händlers, sehe den Betrag, ich drücke auf OK und der Bancomat schickt es zurück. Sprich, der Händler, für den war es eine Bancomat-Transaktion. Der hat die Zahlungsgarantie von seinem bestehenden Netz Nexi Acquirer. Der hat nichts gemerkt, dass ich in Wirklichkeit ein Tourist bin aus Österreich. Und für mich als Bluecode-Kunde sehe ich bei meinem Bluecode-Issuer Raiffeisen Linz am Bankkonto eine Bluecode-Transaktion. Das heißt, wir sind wirklich geroamt. Für die Issuing-Seite bleibt es so wie zu Hause. Für den Kunden auch. Kein neues Verhalten, nichts. Aber auch für die Händlerseite keine neue Infrastruktur, kein neuer Vertrag. Die einzigen Vertragskonstrukte sind zwischen den Schemes, also zwischen Bluecode und Bancomat heißt, mein Issuer von Bluecode garantiert deinem Acquirer. Ja, und jetzt haben wir die Regeln zwischen uns gesetzt. Niemand anderer soll eine Aufgabe haben, entweder Verhalten zu ändern, Verträge zu machen oder Technik zu bauen. Weil nur dann, glaube ich, gelingt es uns pragmatisch, praktisch gut, ein flächendeckendes Netz zu ziehen, schnell und zu mehr oder weniger ganz geringen Kosten, wenn überhaupt, damit wir schnell in diesem Formatwechsel auf das neue Grid kommen und nicht abhängig sind von anderen Grids.
Das heißt, ihr habt nicht die Probleme, die andere Zahlverfahren haben, dass irgendwie irgendjemand erst Händler, PSP etc., Issuer dem zustimmen müssen und dann quasi ein Puzzlestück nach dem nächsten erstmal langsam gewonnen werden müssen, um das ganze Bild zu haben, sondern der italienische Händler muss dem gar nicht zustimmen, sondern von Tag 1 kann er Bluecode, Twint, Swish, Bizum akzeptieren und das auf Basis seines bestehenden Vertrags.
Genau so ist es, denn um ein Netz zu bauen, bei jedem Netz ist das Wichtigste die Scale und die Geschwindigkeit. Und richtig, die Idee von Roaming ist, nutzen, was da ist, unverändert. Einer der Grundprinzipien bei EMSA ist, don't change the local system. Weil sobald du das machen musst, du kennst es, vergehen Monate, Jahre und eventuell gelingt es nie, weil diese Abhängigkeit in einem Payment Scheme zwischen Issuer, Acquirer, zwischen Technik, zwischen Legal, zwischen PSP-Plattformen, die ist enorm. Und deswegen ist die Idee, wie du sagst, let's use what's there und schauen wir, dass niemand von den Teilnehmern da draußen was tun muss, wenn es irgendwie geht. Aber ja, unter den Schemes müssen wir connecten und die Verträge zeichnen, dass wir einander hier diese Interoperabilität gewähren.
Und das heißt aber auch auf der Issuing-Seite, jetzt angenommen, ihr habt erstmal Italien freigeschaltet und Spanien noch nicht und dann schaltet irgendwann später Spanien frei, heißt das von Tag 1, Freischaltung Spanien, sind alle eure Issuer dahinter auch in der Lage, Spanien zu nutzen?
Oder das ist richtig, aber es wird sogar noch lustiger, weil wir haben mit dieser EMSA Bridge eine zentrale Bridge gebaut. Das heißt, wenn man als Local Scheme dort attached, dann kann man zumindest technisch in allen Roamen, die schon da sind.
Ja.
Also eine Sternformation. Es ist nicht jeder connected zu jedem one-on-one, also geht auch.
Ja. Ja.
Aber der skalierbare Weg ist natürlich einmal in die Mitte connecten und dann kann man schauen, wer hängt noch dran. Ah, da hängen schon fünf dran. Dann ist das juristische, technische und kommerzielle Konstrukt so gebaut, dass dann, wenn gewünscht, also da muss man schon noch wollen, aber wenn einer sagt, ja, dann soll es in allen fünf automatisch funktionieren und umgekehrt.
Gut, verstanden von der Technik, sehr smart, so Guerilla-mäßig. Jetzt mal in die Füße oder in die Schuhe reingehen des Endkunden. Woher weiß ich denn, wenn ich jetzt Bluecoat-Kunde bin, dass ich jetzt plötzlich auch bei Twint bezahlen kann?
Ja,
weil das Logo ist ja nicht drauf.
Richtig. Ja, und das ist das Glück, das wir haben im Formatwechsel. Ich werde bei einer Plastikkarte, ein statisches, physisches Objekt, kann man nichts mitteilen. Es ist nicht interaktiv. Da wäre es jetzt schwierig. Da muss ich wirklich in der Türe schauen, ob der Kleber klebt.
Ja?
Oder hoffen, dass es klappt. Einfach ausprobieren. In der mobilen Welt haben wir das Glück, ein hochinteraktives, kontextsensitives Device da zu haben. Sprich, die Idee ist die gleiche, wie wenn ich mit meinem Telefon jetzt nach Spanien als Beispiel fliege, kriege ich ja meist eine Push-Message bei Landung. Welcome to Spain, du roamst jetzt hier im Telefon España. Ich als Kunde sage, ja, whatever, es funktioniert. Ja, also ich merke es, dass ich jetzt da Telefonica roame. Und das gleiche Idee wäre natürlich beim Payment. Dass dir die Twint App oder die Bluecoat App sagt, hey, willkommen in Spanien. Du kannst hier überall zahlen, wo du Bizum siehst oder wo du Twint siehst. Und übrigens, und das wird natürlich ein bisschen abgeschaut von den brillanten Asiaten, jetzt müsst ihr natürlich das Fensterchen hochpoppen. Es gibt einen speziellen Discount, wenn du zur Hofreitschule gehst nach Wien und wenn du das Hotel gibt dir blau. Dass man jetzt beginnt, Kaufkraft untereinander in Europa zu lenken, wo wir sagen, wir holen mehr raus. Wir machen nicht nur Payment, sondern wir bringen einander noch Umsatz, indem wir die Europäer, die Reisen untereinander einander zusenden. Das kann natürlich dann plötzlich viel mehr und viel spannender sein, als der reine, langweilige, es funktioniert mit der Zahlung.
Ja klar, mit so einem Incentive sorgst du auch dafür, dass man es ausprobiert. Weil
genau,
nur die Information zu wissen, ich kann da irgendwie bezahlen, reicht nicht. Ich muss einmal ausprobiert haben, festgestellt haben, es funktioniert. Und dann machst du beim zweiten, dritten, vierten Mal dann
genau so
auch so. Okay. Wenn ich jetzt Händler bin und ich bin ein internationaler Händler, also ich bin H&M, Amazon etc., habe ich ja immer noch das Problem, dass ich für jedes dahergelaufene europäische Land lokale Zahlmethoden integrieren muss, Partner managen muss, Integrationen pflegen muss etc. Heißt das, dass ich mit einer Integration, wie auch immer sie heißt, eines Zahlverfahrens in Europa, dann quasi im Frontend nur die Logos austauschen muss und dann paneuropäisch alle diese lokalen Verfahren akzeptieren muss? Oder kann ich sagen, komm, ich nehme einfach die zwei, drei größten, weil da habe ich das Volumen und den Rest wechsel oder nutze ich dann durch ein ausgewechseltes Logo?
Ist super spannend, weil die Endausbaustufe, was das dann wirklich bedeutet, die wird man sehen, aber richtig. Rein als Großhändler habe ich nur zwei Varianten Stand heute. Ich habe drei. Der eine ist, ich lasse diese APMs, oder wie sie heißen, diese Alternative, es ist zu komplex. Ja? Ich mache Visa, Mastercard, goodbye. Das wäre eine Variante. Die zweite ist, ich gehe zu meinem Acquirer, der das hoffentlich kann. Also ich gehe zu dem Stripe und zum Adyen und der hat sich die Mühe gemacht, diese Dutzenden da zu lernen. Vielleicht zur Hilfenahme von PayPro oder anderen. Also ich lasse die Industrie das irgendwie machen. Oder der dritte Weg, richtig, also und oder, ich akzeptiere die ein, zwei Schemes, die wirklich, wie du sagst, Volumen da haben und den Rest kommt rein via Roaming, das merke ich gar nicht und soll so sein. Also zum Beispiel das Kaffeehaus, wo ich da jetzt war in Mailand, um das mal vorzuzeigen in Produktion, der hat noch nie vom Blue Code gehört. Da haben wir auch nicht mal genug Traffic, um den, da, dass wir bekannt sind. Aber es funktioniert. Er hat gar nicht, er musste nichts tun. Die Kaufkraft kommt von selbst. Das ist schon das Ziel, dass Roaming so seamless ist, dass man das als Kunde, als Händler nicht merkt. Ich will jetzt nicht behaupten, dass das alles fix fertig, alles schon alles großartig ist, aber das ist die Vision und wir versuchen halt Stück für Stück für Stück uns diesem Ideal zu nähern. Und das bedeutet aber natürlich, je mehr mitmachen, je mehr mithelfen, sei es große Händler, paneuropäische Banken, andere Schemes, ja, umso mehr sagen, das ist der Nordstern, glaube ich, umso mehr kriegen wir das dann auch hin, weil, wie gesagt, niemand verliert hier. Niemand. Der Händler hat weniger Aufwand, die Bank muss nur ein lokales Scheme installieren, der Kunde muss nie was anderes lernen, der Merchant muss fast nichts anpassen. Also es sollte Traumland, naiv Christian, aber Traumland gewinnt hier nur jeder. Ja.
Das heißt also, was ist da und was ist noch Vision? Da ist, ich kann tatsächlich als Blue Code Kunde in der Schweiz und in Spanien bezahlen oder ist das noch Vision?
Wir haben vor, was jetzt ein Jahr oder etwas mehr, haben wir diese Roaming-Brücke mal in Produktion geschalten und einen Echtgeldtest mit Twint und mit Bancomat Pay aus Italien und Blue Code, also wir drei, haben uns in Mitte nochmal connected. Und ja, ich war in der Schweiz zahlen und in Mailand und die Schweizer waren bei uns in Wien im Kaffeehaus. Und also jeder hat das bei jedem ausprobiert und die Echtgelder sind geflossen und alles happy. Das war ein Proof of Concept, aber schon mit dem juristischen Regelwerk. Wir haben da die Anwaltskanzlei, die Freshfields, die in jedem Land ihre Büros hat. Also das ist ein Roaming Agreement, in, also ausgearbeitet. Also echt da, aber noch nicht auf dem Produktivknopf für alle User, sondern für eine selektierte Gruppe, um das mal auszuprobieren. Ja. Und in dieser Zeit dann haben wir bei Blue Code dann gesagt, das funktioniert sehr gut und haben dann weitergemacht. Und so kam es dann eben, dass wir durch die Fußball-Europameisterschaft, die jetzt in Deutschland stattfindet, dass wir da eben schon schauen wollten, dass man hier vielleicht schon Roaming wahr macht. Und weil einer der Sponsoren der Fußball-EM ist ja die Alipay Plus, also Achtung, nicht die Alipay aus China, sondern die Alipay Plus aus Singapur, also das Netzwerk der Asiaten, die haben auch so eine ähnliche Konstellation in Asien mit dutzenden Systemen, die kollaborieren. Da haben wir dann gesagt, Moment, jetzt könnte EMSA, also slash unsere Brücke, kollaborieren mit dem Alipay Plus Brücke. Und wenn wir die beiden Brücken connecten mit den gleichen APIs, die gleiche Infrastruktur, dann müsste es gelingen, dass ein GCash oder KakaoPay-User oder auch Alipay-User im Netz hier zahlen kann und umgekehrt. Und so haben wir mal die eine Richtung freigeschalten. Blue Code kann jetzt im Produktiv, im Echtbetrieb, also jeder, der geischt ist, kann jetzt ins Alipay-Plus-Netz hineinzahlen. Jetzt haben wir mal begonnen mit Europa in Euro, damit wir das schön feiern während der Euro. Aber das ist jetzt nur noch Freischalten von Regionen. Kann ein Blue Code-Nutzer dann in, perspektivisch am Schluss sind es 88 Millionen Händler, einfach reinzahlen. Ja?
Und das heißt, wenn jetzt die Schweizer nach Dortmund kommen, ins Stadion oder nach Frankfurt oder nach München bei der EM, können die da schon im Stadion bezahlen über die Blue Code-Akzeptanz?
Im Echtbetrieb und live ist heute Blue Code mit Alipay und jetzt seit Neuestem, das ist jetzt im ersten Ausrollen, ist die Bancomat Pay aus Italien. Okay. Hat jetzt auch in Produktiv geschalten. Das heißt jetzt, das ist dann auch ein Friends and Family, aber in Production, kann Bancomat seit Neuestem eben auch ins Blue Code Netz hineinzahlen während der EM. Also da geht's mal los. Das heißt, ja, wir haben jetzt mal innereuropäisches Roaming, aber wir haben schon den ersten Beispiel für Roaming Abroad. Weil unsere Vision muss natürlich sein, dass wir Europäer Payment-Lösungen haben, die weltweit funktionieren. Das muss der Anspruch sein, dass der Endkunde hier wirklich nicht mehr einmal so, einmal so, einmal so.
Okay, das heißt, also EM ist jetzt der Proof of Concept auch für die Italiener, die unser Bier in wo auch immer Ausrichtungsstätten in Deutschland
so ist es,
trinken. Ah, okay. Spannend, sehr, sehr spannend. Und die können dann auch 1:1 dann hier bei Kaufland und Co., wo überall ich Akzeptanz finde, bezahlen.
Richtig, ja. Also bei meisten QR-Code-Verfahren haben zwei, ein User-Scan und Merchant-Scan. Ja. Also das ist ja auch bei den Asiaten so. Und richtig, also jetzt ein Bancomat-User aus Firenze, kann in Dortmund, sagen wir mal, in der Fanzone beim Stadion. Dort ist dann vielleicht sogar die S-Post, der Sparkassenfinanzgruppe, live. Das ist auch noch schön. Also ein deutsche tolle Lösung für Softpostgeräte. Da erscheint dann genau ein blauer QR-Code. Und jetzt kann der Italiener da reinscannen und sein Bier kaufen. Genauso wie der asiatische Tourist, genauso wie der Blue Code-Kunde. Also eben Ziel muss sein, dass der kleine Händler in der Fanzone, der muss gar nicht wissen, dass der eine aus Macau kommt und der andere aus Milan und der dritte aus Wien. Der zeigt einen Code und dann heißt es okay. Und der wird ausbezahlt von der PayOne mit T plus 1, T plus 2, was auch immer das ist. Hat es nicht gemerkt, es funktioniert, es roamt. Das ist genau, was stattfindet.
Ich bin beeindruckt, A, über diese Guerilla-Taktik-Methode und B, dass es aus Endkundensicht so ist, dass Endkunde, meine ich jetzt auch den sowohl den Nutzer als auch den Händler, keine Veränderung ist, sondern letztendlich ich scanne und nutze es wie bislang, beziehungsweise ich akzeptiere es wie bislang und bekomme einfach mein Geld und muss mich nicht um irgendwie alles andere kümmern und was auch lernen für die Prozesse auf der Akzeptanzseite, dass ich das Personal nochmal nur schulen muss. Wenn da jetzt der Asiate kommt, musst du hier drücken und wenn jetzt der Spanier kommt, musst du dort drücken.
Genau, und das ist genau der Punkt. Es muss, das war auch einer der harten Learnings, wir haben so viele Fehler gemacht bei Blue Code, aber einer dieser Learnings war, wir müssen das Netz eigentlich fertig hinstellen, damit wir Motivation bekommen von Kunden, von Banken, da mitzumachen. Learning Nummer eins. Zweites Learning, wir müssen es so machen, dass es seamless funktioniert, ohne großen Invest. Also das ist wirklich weder auf Endkundenseite, noch Händlerseite, noch PSP-Seite, dass da irgendjemand etwas tun muss. Dann klappt es. Und das, also dann klappt es, dann ist die Hoffnung, dass es klappt, weil das spart natürlich allen, die mitmachen, enorm viel Zeit und Geld und Nerven. Ja, also schon so.
Jetzt gibt es ja zwei weitere oder drei sogar, wenn ich ein Payback Payme dazu rechne, Zahlmethoden, die auf QR-Code basieren oder Barcode basieren. Payback Pay schon erwähnt, digitale Euro und EPI. Insbesondere die letzten beiden haben natürlich die Herausforderung jetzt mit der neu aufgebauten Infrastruktur auf der Issuing-Seite, wenn sie denn mal irgendwann kommen mag, insbesondere digitale Euro, das ist noch ein bisschen länger als EPI, da auch schnell eine paneuropäische Akzeptanzinfrastruktur aufzubauen. Können die neben ihren Individual-Merchant-Integrationen, an denen die ja individuell arbeiten, auf dieses System auch draufgehen und somit von Tag 1 auf eine etablierte, breite, paneuropäische, inklusive Schweiz, Akzeptanz und Nordics Akzeptanzinfrastruktur zurückgreifen?
Das wäre genau die Idee. Also bei EMSA, ich bin Chairman der Vereinigung, darum darf ich so sagen, weil es ist abgestimmt, ist die Türe für alle Domestic, aber auch Foreign Schemes, die hier in dem gleichen Sinne kooperieren wollen, die ist sperrangelweit offen. Das heißt, eine Vision könnte sein, wenn EPI, jetzt heißt E-Commerce, aber dann Point of Sale, wenn das dann soweit ist, könnte das sehr viel Sinn machen, dass EPI auch an diese Bridge connected und dann eben hier in Wien und in Mailand und in Spanien auch, wenn alle live gehen, bezahlen kann. Das wäre sehr sinnvoll, weil dann eben auch EPI natürlich viel schneller aus den Gängen kommt, weil dann wenigstens schon ein bisschen ein Netz da ist.
Ja, klar.
Wenn man sich die EMSA-Länder anschaut, ich habe natürlich meine 12 Mitglieder analysiert, wie lange hat es gedauert, wann, was waren die Triggerpunkte, dass es funktioniert hat. Und da merkt man, keiner ist unter 8 Jahren. Besser beim Hockey-System, niemand. Ja. Also Zwisch ist jetzt 2012 gestartet und da waren nur 1, 2, 3 Use Cases, die wirklich besser waren als die Alternative. Man kann sogar 20 Jahre an was herumbasteln, wenn der User keinen Vorteil hat, wird das immer noch nicht abheben, egal wie viel hunderte Millionen Euro man versucht aufzukippen. Ja. Also man muss schaffen, schnell ein dichtes Netz, das ist wie die Grundvoraussetzung, und dann ein paar Dinge besser als die Card oder Apple Pay, was eh schon schwierig ist. Da muss man fokussieren. Wir sollten uns, glaube ich, in Europa nicht immer wieder sagen, wir fangen wieder von vorne an und bauen wieder von vorne ein neues Netz. In Deutschland haben wir leider ein bisschen Geschichte damit. Ich erinnere an GiroGo, dann GiroPay, dann GiroPay QR, dann GiroPay Mobile ganz kurz, dann Quid for Business, dann PayDirect, dann GiroPay 2.0, ich glaube, dann kam #DK, dann kam PayDirect neu, wenn es mich nicht täuscht, und jetzt ist EPI. Also wir haben ein bisschen die Tendenz, nach 1, 2, 3 Jahren zu sagen, weißt du was, jetzt fangen wir nochmal an. Wir geben dem Ganzen einen neuen Namen, eventuell ein neues juristisches Konstrukt, ein neuer Kanal, aber jetzt volles Rohr. Das ist unglaublich schwierig. Also Netzwerke bauen ist eigentlich einen Nordstar und lange dranbleiben, ja, dass das Netz sich verdichtet. Und drum, also Entschuldigung, die lange Antwort, ja, wenn EPI soweit ist, wäre natürlich toll, weil dann hätte man in Frankreich, Deutschland, vielleicht in Benelux auch eine gute Sache. Und wenn die dranhängt, dann gewinnen wir alle, weil dann können wir alle voneinander im Netzwerk profitieren. Das heißt, jede Blue-Code-Akzeptanzstelle, die jetzt entsteht, auch wenn es nur in der Fanzone in Dortmund ist, wäre dann auch eine für EPI. Also es würde, wir bauen hier mit, alle zusammen. Ja. Und beim digitalen Euro sehe ich es natürlich noch wichtiger. Weil wenn der digitale Euro jetzt auch noch kommt und sagt, so, wir wollen jetzt von euch Marktteilnehmern, dass ihr nochmal ein Netz hochzieht, bitteschön. Ja? Ja. Das Geschäftsmodell wird dann, nehme ich an, vorgegeben, aber dann wird nochmal Reboot, dann wird es wirklich schwierig, weil wie viel sollen unsere Banken umsetzen? Ja? Was soll der Kunde am Ende noch begreifen, wenn dann 3 QR-Codes dort kleben? Dann kennt sich jetzt wirklich keiner mehr aus. Das heißt, Ziel wäre dann natürlich auch, vielleicht ein bisschen wieder naiv, dafür bin ich bekannt, aber wäre auch da zu sagen, der digitale Euro als Scheme könnte mit roamen und dann wäre sogar positive Nebeneffekte. Er bringt mehr Volumen über die gleichen Rails, das skalieren also dann kostenmäßig noch besser, ja? Und er verzerrt vielleicht auch nicht die bestehenden lokalen Erfolgsmodelle, sondern er hilft mit. Ja? Ja. Und am Ende hat man ein wirklich weites, flächendeckendes, souveränes europäisches System, das, glaube ich, auch die Zielsetzung ist, wenn man es politisch sehen will.
Absolut. Und vor allem beide, sowohl EPI als auch digitale Euro, haben ja eine originäre Beschränkung. Also EPI natürlich aufgrund der Banken, die jetzt beim Staat dabei sind, die noch nicht paneuropäisch sind. Es ist zwar die Vision, paneuropäisch zu sein, aber am Anfang habe ich es eben noch nicht und kann aber insofern dann auch in die Länder vielleicht reingehen, wo ich keine, also von der Akzeptanzinfrastruktur, wo ich noch keine lokalen Partner habe. Und beim digitalen Euro genau das Gleiche. Das ist Euroland, spätestens dann der Schweiz. Oder in Skandinavien, wo nicht der Euro ist, wo die Kronen akzeptiert werden, kann ich, oder in Osteuropa genau das Gleiche, komme ich im digitalen Euro nicht weiter. Und insofern ist da ja auch eine wunderbare Möglichkeit, von Anfang an eine paneuropäische Vision zu exekuten auf der Akzeptanzseite und zur Not halt über einen externen Partner wie ihr.
Richtig, und wie gesagt, es ist nicht nur unseres. Payment ist immer, ich glaube, jeder, der in dem Geschäft arbeitet, ist das klar, aber vielleicht nicht so sehr von außen. Payment ist immer ein Partnerbusiness. Ja. Es gibt niemanden, der Payment alleine machen kann. Oder zumindest, ja. Ich kenne jetzt keinen. Denn Amex macht das fast noch alleine. Die holen Händler selber, die Kunden, 3-Parteien-System.
Auch die laufen über Acquirer.
Ja. Aber wenn man wirklich Payment macht, ist es immer Vertrauen gegeneinander, ja, und zusammen die Netze bauen. Weil am Ende gewinnen wir alle nur mit Scale, wenn viele Leute es lieben, genau, so zu zahlen. Also eigentlich sollte 80% des Efforts dahin gehen, den echten Menschen echte Use Cases zu geben, die sie wirklich besser finden, wenn da die Energie hingeht und nicht ins konstant neue Netze hochfahren, das wäre der besser investierte Euro als immer nur in die Infrastruktur. Mir kommt es generell so vor, und das ist jetzt nicht als Kritik gemeint, weil ich habe aber zu lange vielleicht in den USA gelebt, aber in Europa reden wir sehr viel über die Infrastruktur und nicht über das Produkt. Also ja, wenn man jetzt nimmt, SDD, Lastschrift, ist ein Weg, wie Geld von A nach B fließt. SCT ist die andere Richtung, schneller. SCT Inst ist noch schneller. Und wir reden eigentlich nur über diese Autobahnen oder Landstraßen oder Pferdewege. Wir reden nie über das Auto.
Ja.
Wir reden immer nur über die Autobahn. Aber Menschen wollen Autos kaufen. Und Menschen wollen von A nach B. Menschen wollen nicht Straßen kaufen. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. Wir sollten mehr Zeit, glaube ich, daran verbringen, wer baut die genialsten Autos. Es darf ruhig mehrere geben. Solange die Straßen roamen, also harmonisiert sind, ist das gut. Und let's build the best car in Europe. Und machen wir auch sicher, dass wir sie am Ende fahren. Weil wenn am Schluss das Auto Apple Pay ist und der Fahrer ist Tim Cook, ja, und wir haben nur die gratis Straße gebaut, ohne Geschäftsmodell, das geht nicht gut aus. Wir müssen die besten Autos bauen und die besten Fahrer haben. Wir können nicht nur mandatorisch per Gesetz gratis Straßen bauen.
Bin ich vollkommen bei dir. Und mein altes Mantra ist ja, dass häufig auch Infrastruktur, also die Autobahn, mit Produkt verwechselt wird. Und insbesondere etablierte Zahlungsverkehrsexperten glauben, dass die Infrastruktur das Produkt ist.
Genau, richtig.
Aber die Autobahn ist die Autobahn und ein Mercedes ist ein Mercedes.
Genau, richtig.
Und von daher, und es gibt ein Geschäftsmodell der Autobahnmaut und das Geschäftsmodell des Verkaufs eines Autos. Und das sind unterschiedliche Geschäftsmodelle und auch unterschiedliche Produkte am Ende des Tages, aber man muss sie halt immer noch trennen. Und das Schöne ist, die Kollegen vom Bitcoin Fiat Rock'n'Roll Podcast haben jetzt gerade auch das Thema zum digitalen Euro versus EPI. Da hat der Professor Bofinger genau das gleiche Beispiel gebracht. Es gibt die Autobahnen, es gibt die Autos. Und ja, lass uns nicht so viele Autobahnen bauen, sondern eher gute Autos und da Differenzierungsfaktor.
Richtig. Machen. Oder wenn wir schon Infrastruktur haben, also wir haben jetzt schon Autobahnen und Langstraßen und so, dann schauen wir dafür, dass sie an der Grenze, so wie die Züge, dass sie connecten.
Ja.
Weil ich möchte ja durch Deutschland fahren, aber nehmen wir mal die Analogie, ich kann doch jetzt nicht eine neue Autobahn daneben nochmal bauen, nur weil ich finde, es braucht so viele Bahnen. Das wird niemals funktionieren. Es ist vielleicht eine naive Analogie, aber ich glaube, es bringt ein bisschen rüber, dass Roaming im Telefon nutzt bestehende Infrastruktur, dass bei der Bahn, beim Zug, überall, Infrastruktur ist nicht Produkt.
Ja.
Und wir müssen im Produkt gewinnen. Und dann das, was das Bedarf ist, dass wir die Infrastruktur schnell, sicher, günstig verzahnen. Und wenn sie irgendwo neue Straßen baut, natürlich sollen wir die bauen. Wenn irgendwo ein schwarzer Fleck ist, wo nichts ist, dann lass uns da noch Straßen bauen. Aber nicht alle zwei Jahre eine neue Straße bauen, weil die andere zu wenig befahren ist. Sie ist zu wenig befahren, weil man nie ein Auto gebaut hat.
Oder das Auto einfach nicht attraktiv.
Oder das Auto.
Sehr spannend, auch meines Erachtens eine Vision für die lokalen Zahlmethoden, die ja, wenn es dann einen digitalen Euro gibt oder auch wenn ein EPI erfolgreich sein sollte, immer mehr sich hinterfragen müssen auf dem Status quo, was ist denn nochmal eine Existenzberechtigung? Und das kann natürlich eine wunderbare Erweiterung sein, dass ich darüber eben nicht durch Co-Badging, sondern einfach nur durch hintendran anderes Routing mich verlängere und meine Akzeptanz vergrößere.
Genau, und das ist eine Riesenchance für die lokalen, auch Kartennetze, meiner Ansicht nach.
Ja.
Warum? Wenn ich heute, die Girocard ist zu Recht gut geliebt in Deutschland, auch vom Handel, es funktioniert und es ist vom Preis her sehr vernünftig für den Handel, alles gut. Wenn ich jetzt aber ein Händler bin, der noch nichts hat oder der nur Girocard hat, dann muss ich ja immer befürchten, jetzt muss ich noch viel aufschalten. Ja, und die sind teurer, damit es geht. Wenn eine Girocard, ist jetzt halt einfach als Beispiel, ein Roaming-Partner wäre, ja, dann würden wir alle aus dem Ausland in das Netz reinzahlen, dann brauchst du nur die Girocard. Also wie du es gesagt hast, das ist für lokale Netzbetreiber eine Riesenchance, aber eben auch im Umkehrschluss für den Handel lokal, aber auch wieder im Umkehrschluss für uns alle, die wir in das Land kommen wollen.
Ja.
Das ist wahrscheinlich das bestgepflegteste und mit meisten herzbedachte Netz, solange Traffic kommt. Und ich denke, das ist eine Riesenchance, Win-Win-Win wieder für jeden, glaube ich. Also für die Issuing-Seite, für die Acquiring-Seite, für den Netzbetreiber. Er muss nicht 50 Mal wieder alles neu machen, sondern wir verknüpfen es und skalieren es. Ich höre immer wieder den Vorwurf, der ist auch berechtigt, wenn so viele Dinge sind, das skaliert nicht. Auf den ersten Blick, ich musste lange überlegen, warum das immer wieder kommt, dass man glaubt, es skaliert besser, wenn man von vorne wieder beginnt und alles neu macht. Meine Definition von Skalierung ist, die Dinge haben jetzt schon Traffic. Die Girocard hat genug Traffic. Skalieren würde heißen, gib ihr mehr.
Ja.
Weil dann hat sie auch Skaleneffekte und ist günstiger und weiter geht's. Wo ich aber absolut auch der gleichen Meinung bin, wir haben es bei EMSA schon gemerkt, wenn viele kollaborieren, natürlich gibt's hinter den Kulissen dann Gespräche. Das hatten wir jetzt mit der Technologie des Merchant Scan. Zum Beispiel eine Twint macht meist User Scan. Und wenn wir dann da drauf kommen, sagen, weißt du was, du musst das gar nicht bauen. Wir bauen in die Brücke einen Token Server, jetzt kannst du auch Merchant Scan. Ja, dass dann die Skalierung beginnt, dass wir hinter den Kulissen als Partner sagen, ich mach das wirklich gut, ich mach das weiter. Du mach das, gib mir das, ja, dass wir dann beginnen, Kosten zu sparen, weil eines stimmt schon, es lohnt sich nicht, 25 Mal lokal alles neu zu bauen. Das ist schon richtig. Aber das sollte erst passieren, meiner Ansicht nach, diese Art der Konsolidierung und Skalierung, wenn die Autos schon fahren, wenn die Kunden schon glücklich nutzen, dann haben wir den Luxus zu sagen, okay, jetzt machen wir es günstiger hinten dran, wir kollapsen ein paar Dinge, wir mergen ein paar Dinge, wir lizenzieren einander Dinge, aber zuerst muss das Auto auf die Straße und zwar so, dass viele Leute fahren, weil dann hat man schon mal Kundenreise, Geschäftsmodell bewahrt, ja, und ist zumindest, passende Analogie, im Driver-Seat und nicht auf der Rückbank.
Und letztendlich, wenn man sich die Apples und die Googles anschaut, mit Apple Pay und Google Pay, was haben die gemacht? Die haben eben keine neue Autobahn gebaut, sondern die haben die Infrastruktur von Mastercard und Visa genommen und die Infrastruktur auf der Issuing-Seite. Also haben wir auch nicht dann ein eigenes Wallet gebaut mit eigenem Onboarding der Kunden, sondern haben letztendlich die existierenden Infrastrukturen zusammengeschlossen und da ein schönes Frontend drum gebaut. Genau. Und das hat bekanntlich viel schneller und einfacher skaliert, als entweder die eine Autobahn oder die andere Infrastruktur neu zu bauen. So ist es. Also von daher, das macht also sehr, sehr viel Sinn. Sehr spannend, sehr viele spannende neue Entwicklungen, die aus meiner Sicht in die total richtige Richtung gehen. Es ist trotzdem immer noch ein dickes Brett.
Richtig.
aber ich finde diese Guerilla-Taktik sehr, sehr spannend, weil es natürlich Dinge möglich macht, unabhängig davon, sich erstmal mit allen abzustimmen, mit allen in irgendeiner Weise Verträge zu schließen, weil das dauert ja dann ewig. So kannst du quasi etablierte Infrastrukturen einfach zusammenschließen und dann hast du sofort eine Skalierung und eine Nutzung. Das ist natürlich ein Riesenvorteil im Vergleich zu alles neu bauen und alle Kunden versuchen reinzubringen, beziehungsweise alle Issuer zu überzeugen, die es an ihre Kunden kommunizieren, etc. etc.
Richtig, aber es ist auch für den Kunden natürlich leicht frustrierend. Der kann heute mit Doppelklick und Tab kann er zahlen, fertig.
Ja, ja.
Wir in Europa quasi haben 12-mal oder mehr manche Länder dann teilweise, haben wir immer wieder neue Ideen, neue Brands, neue Wege und das ist unglaublich schwer. Zahlen ist ein Use of Habit.
Ja.
Und den Habit zu wechseln ist wirklich schwer. Da musst du, hast du one shot, you better be better than the alternative. Und dann gelingt es vielleicht, aber es gelingt nicht, wenn man da immer wieder von Neuem die Bahnen baut. Das ist das eine. Und das zweite vielleicht noch wegen der Wichtigkeit und Dringlichkeit. Ich mache das jetzt schon etwas länger. Es geht zu langsam. Also diese Türe von Formatwechsel, die schließt sich irgendwann einmal ganz sicher. Und Payment ist nun mal häufig, das ist deswegen spannend und wichtig, aber für mich immer das Frappante, es ist der ehrlichste Geschäftsvorfall des Menschen. Du kannst TikToken, liken, tweeten, sharen, chatten all day long. Vollkommen irrelevant. Die echte Wahrheit ist, wo dein Geld hingeht. Weil das ist die echte Präferenz des Menschen am Silbertablett serviert. Where your money goes is who you are. Und wenn wir überhaupt nicht mehr weder dieses Auto bauen dafür, noch im Driver Seat sitzen als Europäer, dann ist die letzte Wahrheit des Menschen, nämlich seine Präferenzen, nicht mehr bei uns und kreiert großartige Produkte, sondern die bauen dann andere. Und das geht natürlich, ich meine, wie gesagt, ich liebe Amerika, die Firmen, die das gut machen, waren alle meine Kunden, meine besten Programmierer sind in Cupertino noch da, die sitzen immer noch dort, aber die lachen sich zu Tode, wie einfach es ist, Europa auseinanderzunehmen, weil hier immer mit Regulierung und mit Autobahnen bauen, also mit Infrastruktur und Regulierung sich beschäftigt wird und leider ein klein wenig zu wenig mit Freedom, Great Products und End-User Value. Und das müssen wir gut alle zusammenstehen als Teilnehmer hier in Europa. Es geht uns alle an. Und wenn jeder seinen Teil beiträgt, glaube ich immer noch, dass ich bleibe naiv, aber ich glaube immer noch, dann kriegen wir das schon hin, dass wir einen flächendeckenden europäischen Grid und vielleicht schaffen wir es wirklich einen weltweiten Grid, wo es europäische Systeme geben wird mit mehr Merchants als Visa. Und hätte man das vor 5 Jahren gesagt, hätten wir alle schallend zu lachen begonnen.
Genau, hätte ich gesagt, du bist verrückt.
Aber wir bleiben dran, wir versuchen.
Aber, by the way, du warst der Erste, der es öffentlich in den Mund genommen hat. Stellt euch vor, damals noch zur Regierung von Donald Trump, ein Donald Trump würde die Card Schemes abschalten oder eine Special Payment Tax einführen. Ich habe damals gesagt, ja, man kann so ein bisschen mit drohen, ist okay, aber ey, this is way over the top. Du hast recht gehabt. A, das wiederholt im Moment jeder von allen Zentralbanken das gleiche Argument. Und B, wir haben es ja gesehen, natürlich sanktionsbedingt in Russland, wo das von einem Tag auf den nächsten passierte. Also von daher, das klang damals verrückt, visionär, wie auch immer. Jetzt im Kontext einer vielleicht zweiten Trump-Administration ist es vielleicht sogar realistischer als jemals gedacht. Auf jeden Fall hast du einen Weg begleitet, der sehr viel wiederholt wurde, jetzt auch im Kontext EP und digitaler Euro als Rechtfertigung für eine europäische Infrastruktur.
Ja, danke. Nein, es war wahrscheinlich wegen meiner Vergangenheit, nicht weil ich in irgendeiner Weise bei dem schlauer bin, sondern ich war 3-mal im Formatwechsel in USA und habe gesehen, wer die Kundenreise hat, sie, wer die Rails hat, hat die Macht. Und da war natürlich dann für mich zumindest schon klar, schon früh, da muss jetzt was passieren. Ich denke es immer noch. Ich würde es nicht nur wegen dem politischen. Der politische Aspekt ist für uns politisch Interessierte hochspannend. Ja, klar, kann Trump sagen, ich will jetzt, dass die NATO die 2% reinholt. Und wenn ihr es selber nicht macht, dann hole ich es mir selbst. Fertig, aus Ende. Er kann so Dinge machen, er ist verrückt genug. Aber ich finde es fast spannender, diese Wertschöpfung, die darüber geht. Ich meine, es sind da tolle Firmen, sowohl Apple, Visa, Mastercard, geniale Firmen, die weltweit sichere Dinge bauen. Aber es ist halt schon so, wenn wir Europäer, wir haben digitale Music verloren, Video verloren, wir haben Messaging verloren, wir haben Social Media verloren, wir werden AI mit dem zu Tode regulieren vielleicht leider auch verlieren. Also wenn wir Payment auch noch verlieren. Irgendwann einmal muss Wertschöpfung passieren, damit Menschen in Europa mit Wohlstand und Würde leben können. Und wenn wir nichts mehr bauen, was Wertschöpfung in sich trägt, dann wird es unglaublich gefährlich. Ich habe 3 Kinder, 4, 7 und 11. Ich will eigentlich, dass die auch Wertschöpfung in Europa irgendwo erleben, entweder selber oder als Konsument. Und das treibt mich eigentlich an. Das Politische finde ich super spannend, aber eigentlich der Key Reason ist, ja, lass uns was Großartiges hier mit den Menschen, die sind alle schlau genug, hier bauen, damit am Ende die Löhne, die bezahlt werden und die Steuern, die fließen und die Dinge, die passieren, einen Ursprung haben, nämlich in dem, was wir bauen zusammen. Wenn wir nichts mehr bauen, dann wird es das nicht mehr geben. Dann ist der Wohlstand Europas am sinkenden Ast. Und das werden wir wohl noch verhindern müssen, wollen, dürfen.
Ja, und wer mit dem einen oder anderen Händler spricht, die sagen, es gibt ja heute schon die Payment Tax, nämlich die Interchange ist zwar reduziert worden, also sprich, das Geld ist, fließt nicht mehr oder nicht mehr in dieser hohen Form an die Banken. Dafür haben Mastercard und Visa waren sehr kreativ mit Service Fees und Scheme Fees. Und da fließt das Geld jetzt an amerikanisch börsennotierte Konzerne. Es ist noch überschaubar, aber zumindest im Kleinen ist auf jeden Fall schon da. Man kann das eigentlich fast schon so sehen. Ja. Chris, vielen, vielen Dank für das Update. Wir sind fast die Stunde voll. Sehr, sehr spannende Entwicklung, sehr, sehr spannende Vision. Ich kann vieles unterstreichen, was du gesagt hast. Ich drücke die Daumen für die weitere Execution. Das ist aus paneuropäischer Sicht extrem wichtig, dass wir eben genau dann diese Anfangsprobleme beim Infrastruktur-Setup lösen. Und wir haben Infrastruktur. Das haben die Schweden, die Schweizer, die Italiener, die Spanier und auch Girocard in Deutschland bewiesen. Wir müssen es nur zusammenschließen. Und da haben wir eine wunderbare Chance, da auch aus Kunden-, aus Händlersicht Mehrwert zu generieren. Insofern drücke ich die Daumen, dass das funktioniert. Und ja, lass uns Kontakt bleiben und mal in, keine Ahnung, 3, 4 Jahren mal wieder ein Update machen.
Genau so machen
wir. Wie weit ihr da gekommen seid.
Super. Na, danke vielmals und auch danke fürs Zuhören. Hat echt Spaß gemacht.
Danke dir.